Mit dem Heranrücken der Front machten sich Unsicherheit und Unruhe in der Bevölkerung breit. Das Straßenbild wurde immer mehr von rückflutenden Truppenteilen, Kolonnen von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern bestimmt. Aber nicht der antifaschistische Widerstand hatte das Dritte Reich mit seiner gigantischen Militärmaschinerie zum Wanken gebracht, sondern die vereinte militärische Macht der Alliierten. Feldmarschall Bernard L. Montgomery, Befehlshaber der 21. Armeegruppe, die aus der 1. Kanadischen, der 2. Britischen und der 9. US-Armee bestand, schrieb am 23.03.1945, dem Tag des Beginns der Rheinüberquerung, in einer Botschaft an die Soldaten:
Und sind wir erst einmal jenseits des Rheines, werden wir wie ein Unwetter über die norddeutsche Tiefebene dahinbrausen und den Feind vor uns herjagen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Je schneller und energischer unser Ansturm ist, desto eher wird der Krieg zu Ende sein. Denn das ist es ja, was wir alle wollen, fertig werden mit dieser Sache und dem Krieg in Deutschland ein Ende machen. Also auf über den Rhein und Weidmanns Heil euch allen auf der anderen Seite.
Montgomerys Optimismus war angesichts der militärischen Situation durchaus berechtigt. Den gut ausgerüsteten und verpflegten drei alliierten Armeen stand lediglich eine deutsche Fallschirmarmee mit 4 Korps und 10 Divisionen gegenüber. Die 21. Armeegruppe griff unter Montgomerys Kommando in 3 Hauptstoßrichtungen an. Erstens im Süden mit der aus 3 Korps bestehenden 9. US-Armee in Richtung Hannover, Braunschweig, Magdeburg. Zweitens in der Mitte mit der aus 5 Korps bestehenden 2. britischen Armee in Richtung Weser, Aller, Bremen, Hamburg. Drittens im Nordwesten mit der 1. kanadischen Armee in Richtung Emsland, Emden. Hameln lag also im Operationsgebiet der Amerikaner. Der Vormarsch ging wie geplant zügig voran. Schon am Abend des 4. April hatte die 2. US-Panzerdivision Großberkel erreicht. Hameln lag damit im unmittelbaren Zugriff der amerikanischen Truppen. Noch einen Tag vorher war Gauleiter Lauterbacher zu einer Stabsbesprechung nach Hameln gekommen, um mit politischen Leitern und Offizieren die Verteidigung Hamelns zu erörtern. Schließlich sollten die Alliierten an der Weser gestoppt werden. Aber es gab kein Halten mehr. Auch weitere versprochene Truppen blieben aus. Jeder Versuch, Hameln zu verteidigen, war illusorisch und musste zu größeren Zerstörungen, wenn nicht gar zur Vernichtung der Stadt führen. Den Naziführern lag besonders daran, die etwa 1000 Insassen des Hamelner Zuchthauses, darunter viele politische Gefangene, vor Eintreffen der Alliierten verschwinden zu lassen. Die Häftlinge wurden als potenzielle Unruhestifter angesehen und aus der Stadt evakuiert. Die Furcht vor einer Revolution, die den Naziführern in den Knochen steckte, war jedoch unbegründet. Die Arbeiterbewegung war zerschlagen und es gab keine Widerstandsorganisation, die stark genug gewesen wäre, die Kriegsmüdigkeit in antifaschistische Massenaktionen umzusetzen. Die meisten Menschen warteten demoralisiert auf das Ende. Dennoch gab es noch Widerstand, der nach wie vor besonders von Arbeitern und Arbeiterinnen getragen wurde. Albert Sohr, KPD, erinnert sich an eine Flugblattaktion gegen den Krieg.
Ein Ding hier in Hameln haben wir noch gemacht. Oben auf dem Postgebäude haben wir einen Eimer auf ein Brett gestellt. Das Brett war eine Wippe. Auf dem einen Ende war ein Haufen Flugblätter, auf dem anderen Ende ein Eimer mit einem Loch. Wir hatten ausprobiert, wie lange es dauert, bis das Wasser aus dem Eimer rausgelaufen ist und die Wippe das Übergewicht zur Seite mit den Flugblättern bekommt. Wir sind nachts um 2 Uhr oben auf dem Postgebäude gewesen. Und das kam dann so, dass gegen 6, 6:30 mit einem Mal die Flugblätter runterregneten. Keiner wusste, wo die Flugblätter herkamen. Und als sie zum Dach raufkamen, haben sie natürlich nur ein Brett gesehen. Sie haben gesucht und gesucht, wer es gemacht haben könnte. Das haben sie auch nicht rausgekriegt. Da stand drauf: Nieder mit dem Krieg gegen Hitler.
Albert Sohr berichtet auch über organisierte Sabotage in der Hamelner Rüstungsindustrie, die besonders von ausländischen Zwangsarbeitern getragen wurde.
Musik. Unsere große Presse, die wir hier hatten auf der Domag, die ruhte auf 4 langen Säulen. Und jede Säule hatte einen Durchmesser von 70 Zentimetern. An diesen Säulen hatte einer der Italiener Nacht für Nacht einzelne Tropfen Schwefelsäure aufs Gewinde der Haltemuttern tropfen lassen. Das hat fast 8 Monate gedauert, bis es mit einem Mal gekracht hat. Da war die Presse im Arsch. Ein Dreivierteljahr konnte die Presse nicht arbeiten, konnten die mit der Presse kein Material herstellen.
Auch sowjetische Zwangsarbeiterinnen sabotierten die Kriegsproduktion auf der Domag.
Der Genosse Pinkernell, der als Schichtführer im Zünderbau tätig war, hatte für die Erledigung der Arbeit nur sowjetische Frauen. Da ist mancher Zünder rausgegangen, der nicht zu verwerten war, auch wenn er 10-mal durch die Kontrolle gegangen ist. Ein anderes Beispiel. Das fertiggestellte Material wurde nach der Kontrolle ins Lager geschafft. Das Lager war eingezäunt und vom Militär bewacht. Aber die Kerle gingen ja schon um 4, wenn das Schichtende auch erst um 6 war. Wir sind dann mit der Laufkatze, an die wir uns rangehängt haben, ins Lager gefahren, haben uns einen Teil von dem fertigen Material zurückgeholt. Das waren dann Dinge, die wir produziert hatten. Bei der Inventur 1943 haben die festgestellt, dass 70 Tonnen Material fehlten. Das Material war verarbeitet worden, aber die Produkte waren nicht da. Politisch gesehen war da nicht viel zu machen, aber arbeitsmäßig gesehen konnte man doch ziemlich viel machen.
Aber die Angst vor dem Terror des Regimes war groß und verhinderte größere solidarische Aktionen. Dennoch wurden durch das Heranrücken der alliierten Truppen kleine antifaschistische Gruppen ermutigt, an die Öffentlichkeit zu gehen, was immer noch sehr gefährlich war. Denn gerade jetzt, kurz vor dem Zusammenbruch des 1000-jährigen Reiches, versuchte das Regime durch noch rücksichtsloseren Terror jeglichen Widerstand im Keim zu ersticken. Schon das Abhören alliierter Sender konnte mit dem Tode und langjährigen Zuchthausstrafen geahndet werden. Auch wer sich beim Verteilen von Flugblättern gegen den Krieg erwischen ließ, musste mit dem Tod rechnen. Karl Hölscher, KPD, arbeitete damals genau wie Albert Sohr auf der Domag.
Aus der Domag bin ich Ende Februar, Anfang Februar 1945 stiften gegangen, weil ich genau wusste, dass ich gefährdet war. Wir hatten noch ein Flugblatt rausgegeben an die Arbeiter der Domag. Gegenüber der Eisenbahn haben wir welche an einen Baum angebracht. Außerdem haben wir welche oben auf die Brücke gelegt, damals fuhr die Löhner Eisenbahn ja noch. Die Bahn schmiss die Flugblätter dann runter und wenn die Arbeiter dann von der Bahn kamen, haben sie sich die Flugblätter aufgenommen. Als wir die letzten Flugblätter dahin gebracht hatten, da wusste ich ganz genau, jetzt sind sie hinter dir her. Wir hatten ja aufgefordert, die Leute sollten die Arbeit sabotieren. Wir mussten damit rechnen, dass der Krieg bald aus wäre. Wir mussten Schluss machen, gar nichts mehr machen. In der Nacht, nachdem die Flugblätter verteilt worden waren, wollten sie bei mir reinkommen, aber ich habe sie nicht reingelassen. Das waren Zivile. Am nächsten Morgen bin ich mit einem Genossen und seiner Frau und ich mit meiner Frau und meiner Tochter rübergemacht zur Fischbecker Bahn. Du weißt ja, wo das ist, wenn du da zum Weißen Haus raus willst, aber weiter in Richtung Wald, Richtung Höfing. Ich kannte mich da aus. In einer Schlucht haben wir uns versteckt. Wir haben sogar Waffen gefunden.
Während sich Karl Hölscher mit seinen Freunden in einer Erdhöhle im Wald verstecken musste, um den Verfolgungen durch die Nazis zu entgehen, spitzte sich Anfang April die militärische Auseinandersetzung im Raum Hameln weiter zu. Noch am 3. April, dem Tage, an dem sich Lauterbacher in Hameln aufhielt, kam es zu einem Fliegerangriff auf das Bahnhofsviertel. Auch am 4. April wurde ein Angriff auf Hameln geflogen. Beide Angriffe kosteten 41 Menschen das Leben. Am selben Tag erhielt die Garnison Hameln einen neuen Kommandanten, der von einigen Hamelner Bürgern vergeblich gebeten wurde, auf die Sprengung der Weserbrücken zu verzichten. Hameln sollte auf jeden Fall verteidigt werden. Als amerikanische Truppen am 4.4. Großberkel erreichten, erfuhren sie von Zivilisten, dass die Weserbrücken seit dem 2.4. zur Sprengung vorbereitet waren und dass sich in der Stadt etwa 500 bis 800 Mann zur Verteidigung aufhielten. Am frühen Morgen des 5. April um 2.45 Uhr setzten sich die amerikanischen Truppen in Richtung Hameln in Marsch. Zum Halten kam die amerikanische Kolonne erst vor der Weserbrücke, Dort war vor einigen Tagen eine Panzersperre errichtet worden, die aus starken, in die Fahrbahn eingebauten Baumstämmen bestand. Als ein Motorradfahrer als erster auf der Brückenzufahrt an der Sperre erschien, löste das eine Mine aus und schleuderte das Gefährt durch die Luft. Für das deutsche Sprengkommando war jetzt Zeit, die Brückensprengung auszulösen. Eine grelle Stichflamme und eine harte Explosion erfolgte. Nach einem Augenblick eine weitere Explosion, jetzt lag die Eisenbahnbrücke in den Fluten. Das Klütviertel wurde besetzt und die Stadt zur Übergabe aufgefordert, was jedoch verweigert wurde, obwohl der Kommandantur die Konsequenzen bekannt waren. Die Zerstörung Hamelns und eine unabsehbare Zahl von Toten unter der Bevölkerung. Um dieselbe Zeit begann die Beschießung Hamelns, und zwar vom Ohrberg und etwa von Großberkel aus. Von Kleinberkel aus war auf dem Ohrberg das Aufblitzen der Geschütze zu sehen, und die Geschosse, die in Großberkel abgefeuert wurden, hörte man über Kleinberkel hinwegfliegen. In Hameln gab es schwere Explosionen, an verschiedenen Stellen entstanden Brände. So erinnert sich eine Einwohnerin aus Kleinberkel. 2 Tage dauerte die Beschießung der Stadt, forderte unnötige Opfer an Menschenleben und richtete sinnlose Zerstörungen an. Der verantwortliche Kommandant und sein Stab setzten sich rechtzeitig vor dem Einmarsch der Amerikaner über den Sündel ab. Auch Gauleiter Lauterbacher, dessen Durchhalteappelle unter der Schlagzeile »Lieber tot als Sklav« noch am 5.4., dem ersten Tag der Beschießung in der Stadt, verteilt wurden, zog es vor, sich rechtzeitig abzusetzen. Der Tod war eher für die Untergebenen bestimmt. Aber nicht alle waren so blind, auch noch die letzten Befehle auszuführen. Manche Gestellungsbefehle zum Volkssturm wurden nicht mehr befolgt. Einige warfen die Waffen weg, gingen nach Hause oder versteckten sich, denn bei Befehlsverweigerung konnte man sofort erschossen werden.
Der Tote von Fischbeck. Am 6. April unternahmen Hamelner Polizei- und Volkssturmeinheiten vom Gefechtsstand Schliegersbrunnen aus eine Patrouille, die Rintel am Bahnlinie entlang. In Fischbeck meldete ihnen der dortige Abschnittsführer des Volkssturms, es habe offene Widersetzlichkeiten und Meuterei gegeben. Der Volkssturmmann Beißner habe gerufen, »Wenn einer schütt, ich scheite von hin!« Beißner wurde von der Hamelner Volkssturmgruppe abgeführt und vermutlich unterwegs als Befehlsverweigerer umgebracht. Fanatisierte Nazis oder schlichte Befehlsempfänger versuchten bis zuletzt jeglichen Widerstand auszumerzen. In einem Zeitungsartikel aus dem Jahre 1950 wurde der Vorfall in Fischbeck genauer beschrieben. Aber eine offene Befehlsverweigerung war höchst gefährlich, wofür als Beispiel der Tote von Fischbeck erwähnt sei. Bei diesem Fall, der noch bis 1949 sein Nachspiel hatte, handelte es sich um den Arbeiter Beißner aus Fischbeck, beschäftigt bei den Hamelner Hefe- und Spritwerken. Nachdem er die Teilnahme am Volkssturmdienst verweigert und öffentlich erklärt hatte, ein Kampf mit Flinten gegen Panzer sei Blödsinn und wer hier mitmache, müsse irrsinnig sein, wurde er nach Hameln abgeführt. Hier verschwand er, ohne dass zunächst auch nur die geringste Spur zurückblieb. Aber 1946 wurde auf einem Gartengrundstück am Ilpusweg eine Leiche ausgegraben, von der man erst angenommen hatte, dass es sich um einen toten Polen handle. Denn man wusste nur, dass hier jemand während der Beschusstage von Ostarbeitern im Beisein eines russischen Arztes eilig verscharrt worden war, einen halben Meter tief unter dem Rasen. Dann zeigte es sich jedoch, dass es der Arbeiter Beißner aus Fischbeck war. Es wurde zunächst an Stoffresten erkannt und dann am Gebiss und an einer alten Knochenverletzung unzweifelhaft festgestellt. Der Staatsanwalt erhob Mordanklage gegen Unbekannt, bis man zu dem Schluss kam, die Täter sind nicht mehr zu ermitteln. Es könnte auch sein, dass Beißner durch verirrte Kugeln getötet worden sei. Er wurde 1949 auf den Friedhof Fischbeck umgebettet.
Am Nachmittag des 5. April hatten die Amerikaner oberhalb Hamelns eine Pontonbrücke über die Weser fertiggestellt und rückten nun auch auf der Ostseite des Flusses auf Hameln vor. Ein Großteil der Bevölkerung hatte nach der Brückensprengung die Stadt verlassen, um sich in den umliegenden Wäldern in Sicherheit zu bringen. Die Zurückgebliebenen suchten Schutz in den Kellern, die Straßen waren leergefegt. Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch den Beschuss der Amerikaner stark behindert. Nach dem Krieg wird in einem Zeitungsartikel der Hannoverschen Presse der Hamelner Feuerwehrmann Wilhelm Riese zitiert, der am 5. April 1945 noch mehr beobachtete.
Bemerken muss ich hier noch, dass die Feuerwehr schon an diesen Tagen von Dächern und Dachfenstern aus beschossen wurde.
Die Redaktion erläutert diesen Satz.
Der letzte Satz würde unerklärlich erscheinen, wenn nicht zahlreiche zwangsdeportierte Ausländer in Hameln gewesen wären. Zwei, die aus einem Haus am Marktplatz auf die Feuerwehr schossen, wurden von zu Hilfe gerufenen Soldaten vertrieben.
Ausländische Zwangsarbeiter sehnten den Tag ihrer Befreiung herbei und einige griffen aktiv in die Kämpfe ein, um den Zusammenbruch zu beschleunigen. Auch deutsche Antifaschisten handelten jetzt, um die Kämpfe in Hameln so schnell wie möglich zu beenden und weiteres Blutvergießen und weitere Zerstörungen zu verhindern. Am 6.4., dem zweiten Tag des Beschusses, setzten sich zwei unterschiedliche Männer, vermutlich in Absprache mit anderen Antifaschisten, miteinander in Verbindung. Der Gynäkologe Dr. Richard Klages und der Arbeiter Georg Schröter. Richard Klages betrieb eine Privatklinik in einem Eckhaus gegenüber vom Kreiskrankenhaus am Wilhelmsplatz. Georg Schröter, gelernter Tischler und in der Weimarer Republik führendes Mitglied der Hamelner KPD, war gleich nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler verhaftet und in die Konzentrationslager Moringen am Solling und Oranienburg bei Berlin verbracht worden. Auch nach seiner Entlassung war er weiter für den antifaschistischen Widerstand tätig, wurde erneut verhaftet und in das KZ Neuengamme bei Hamburg eingeliefert. Zusammen mit Rosa Helfers von der SPD kehrte er nach seiner Entlassung Anfang 1945 nach Hameln zurück. Georg Schröter war in der Stadt als Antifaschist bekannt. Beiden Männern war klar, dass weiterer Widerstand militärisch sinnlos war und den Untergang der Stadt bedeuten würde. Die Verteidiger hatten sich bis auf eine kleine Restgruppe abgesetzt. Bürgermeister Busching, Oberbürgermeister Schmidt, Verwaltungsdirektor Röthig und die gesamte Polizei befanden sich seit dem 5. April in dem Gasthaus Schliekers Brunnen. Auch der militärische Stab hatte dort seinen Gefechtsstand. Die Polizei unternahm von dort mit Volkssturmangehörigen Kontrolleinsätze. Wer Kontakt mit den alliierten Truppen aufnahm, musste immer noch damit rechnen, als Verräter erschossen zu werden. Schröter und Klages beschlossen dennoch, Kontakt zu den Amerikanern herzustellen, um die Stadt zu übergeben und damit den Artilleriebeschuss zu beenden. Zeitzeugen berichten, Schröter habe Klages wegen dessen Englischkenntnissen gebeten, mitzukommen. Am Mittag des 6. April sind die beiden Männer oberhalb der Eisenbahnbrücke in der Höhe des Bootshauses RCOR von der Ostseite auf die Westseite mit einem Boot übergesetzt. Nach den Verhandlungen kehrten sie auf demselben Wege zurück. Die Gespräche verliefen anscheinend erfolgreich, denn in derselben Nacht wurde der Beschuss eingestellt. Ab 6.30 Uhr besetzten amerikanische Truppen, die über die Pontonbrücke bei Ohr auf die Ostseite der Weser übergesetzt waren, die Stadt. Widerstand wurde nicht mehr geleistet.
Hameln, die Stadt, die aus der Fantasie lebt. Am 26. Juni 1984 hielt Pavel Kohut zum 700. Jubiläum der Entführung Hamelner Kinder durch den Rattenfänger im Auftrag der Stadt einen Vortrag in der Weserbergland-Festhalle. Zur Vorbereitung hatte er Monate vorher in Archiven und in Gesprächen mit Zeitzeugen Informationen über verschiedene historische Ereignisse und Persönlichkeiten gesammelt. Bei den Recherchen war er auch auf das Kriegsende, und die Aktion zur Rettung der Stadt durch Schröter und Klages gestoßen. Kohut, der, wie er selber schreibt, auf der Suche nach einem Helden war, der stellvertretend für sein Jahrhundert gelten konnte, fand diesen in Klages. Der Autor beschreibt die Kontaktaufnahme mit den Amerikanern folgendermaßen. Zitat: Meine besten Gefühle begleiten jedoch den Mann, der sich zwischen die Stadt und das Inferno stellt. In seinem alten Wagen nutzt er die menschenleeren Wege in dem umkämpften Gebiet, das schon die Flüchtenden verlassen haben, um alle Wege nach Osten zu versperren. Ich teile die Angst dieses Menschen, eines normalen Menschen, der weiß, dass ihn von beiden Seiten die Kugeln treffen kann, einmal als Spion, einmal als Landesverräter. Was ihn dennoch treibt, seine selbst auferlegte Mission zu Ende zu führen, ist eines der stärksten Mandate, das es gibt. Auf einem winzigen Stück Erde passiert er zwei tödliche Grenzen, bis er aus dem Vaterland über das Niemandsland in dem Feindesland ankommt. Fremde Soldaten schauen sich ungläubig den alten Mann an, der mit seinem Wagen gegen den Angriffsstrom fährt. Ich habe eine einzige Erklärung, warum er ans Ziel kommt, die überall bekannte kleine Abbildung auf der Frontscheibe, auf dem die Schlange um den Stab sich windet. Er ist zwar ein verdächtiger Deutscher, der dem Abschnittskommandanten vorgeführt wird, aber immerhin ein Arzt. Zitat Ende und so weiter und so fort. Bis auf den Namen Klages stimmt nichts an dieser rührseligen Geschichte vom einsamen bürgerlichen Helden und seiner selbst auferlegten Mission mit den historischen Tatsachen überein. Künstlerische Freiheit? Geschichtsklitterung? Immerhin hat Kohut seiner Rede den doppeldeutigen Titel gegeben, Hameln, die Stadt, die aus der Fantasie lebt. Er hat sich eine Geschichte aus seiner Fantasie geschaffen. Die Stadt Hameln jedoch scheint die Fantasiegeschichte für bare Münze genommen zu haben oder sie passte einfach nur gut ins vorhandene Weltbild. Anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes kam man auf die Idee, eine Gedenktafel am Hochzeitshaus aufzuhängen. Man holte vorsichtshalber auch nochmal Informationen ein und erfuhr dabei auch von Georg Schröter und der Bootsfahrt ans andere Weserufer. In einem Aktenvermerk vom 17.12.1984 wurde dies festgehalten. Dennoch fand Schröter auf der Gedenktafel keine Erwähnung. Klages wurde als Hauptperson und Held in den Mittelpunkt gerückt. In einem Bericht der Deister- und Weser-Zeitung vom 9.04.1985 über die Enthüllung der Gedenktafel wird noch eine neue Version der Ereignisse gegeben. Klages sei mit einer weißen Fahne den amerikanischen Truppen entgegengegangen. Auf der Gedenktafel, die heute am Hamelner Hochzeitshaus hängt, heißt es: Zur Erinnerung an jene Hamelner Bürger, die wie Dr. Med. Richard Klages sich bemühten, durch ihren persönlichen Einsatz die Stadt Hameln im April 1945 vor weiterer Zerstörung zu bewahren. Der Vorschlag verschiedener Hamelner Bürger für eine Gedenktafel 1985 lautete anders. Er hieß: Zur Erinnerung an Georg Schröter, Arbeiter-Kommunist, und Richard Klages, Arzt, die durch ihren persönlichen Einsatz am 6. April 1945 die Stadt Hameln vor weiterer Zerstörung bewahrten und damit Menschenleben retteten. Demokratische Bürger der Stadt Hameln. Auch Leserbriefe wurden zum Thema Gedenktafel geschrieben. Albert Sohr, selber Zeitzeuge, schrieb an die Deister-Weser-Zeitung: Ich bin der Meinung, und mit mir viele Arbeiter und Bürger unserer Stadt, dass man dem erfolgreichen und mutigen Einsatz von zwei Hamelner Bürgern, die Stadt vor weiterer Zerstörung zu retten, durch eine Tafel am Hochzeitshaus gedenken soll. Aber warum soll denn nur der Name von Dr. Med. Richard Klages und auch nicht der des Initiators dieses Unternehmens, des Arbeiter und Kommunisten Georg Schröter, auf dieser Tafel erscheinen? Georg Schröter war es, der Dr. Klages aufgefordert hat, mit ihm den Amerikanern entgegenzufahren, mit einem Boot über die Weser, die Brücke war gesprengt, um diese zu bitten, die Stadt vor weiterem Beschuss zu bewahren. Also Ehre, wem Ehre gebührt, nicht nur der intellektuelle Dr. Klages, auch der Arbeiter und kämpfende Widerständler Georg Schröter muss auf dieser Tafel der Nachwelt in Erinnerung bleiben. Es ist eine Floskel zu schreiben, zur Erinnerung an jene Hamelner Bürger. Mit voller Absicht wird doch hier der Versuch gemacht, den zweiten Mann und seinen Namen zu unterschlagen. Albert Sohr, Hameln. Einen weiteren Leserbrief schrieb Klaus Suhr. Er lautete: Am 6. April 1945 fuhren zwei Hamelner Bürger über die Weser zu den anrückenden amerikanischen Truppen. Sie verhandelten dort über die Einstellung des Artilleriebeschusses und retteten damit Menschenleben und die Stadt vor weiterer Zerstörung. Der eine soll nun nach 40 Jahren dafür ein zweites Mal geehrt werden, der Arzt Dr. Richard Klages. Der andere bleibt ungenannt, der Arbeiter Georg Schröter. Georg Schröter war erst kurze Zeit vorher aus dem Konzentrationslager entlassen worden. Er leistete von Anfang an Widerstand gegen die Nazi-Diktatur. Konsequent, wie er vorher die Interessen seiner Kollegen als Betriebsrat vertreten hatte, handelte er auch, als es um die Interessen seiner Heimatstadt ging, ohne viel Aufhebens. Nach dem Krieg und Anfang der 50er Jahre war er Mitglied des Stadtrates. Es ist beschämend, dass sich der Rat bis heute nicht dazu durchringen kann, seine Verdienste zu würdigen. Den konservativen Ratsherrn war er wohl unbequem. Dass der gesamte Rat dieses unwürdige Spiel mitmacht, ist ein Trauerspiel. Mit freundlichem Gruß, Klaus Suhr. Die Deister- und Weser-Zeitung druckte diesen Brief nicht vollständig ab. Die letzten Sätze ließ sie weg. Mm-hmm.